Vis-à-vis.
Frau Paffenholz, was spricht für ein Ende des Ukraine-Krieges am Verhandlungstisch?
Erstmal muss man sagen, dass die Mehrheit aller bewaffneten Konflikte am Verhandlungstisch enden. Ich glaube, das ist vielen Menschen nicht bewusst, weil egal wie der Krieg zum Beispiel enden würde, also selbst wenn es einen Sieg gäbe der Ukraine, wird verhandelt. Selbst, Sie wissen ja, auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde verhandelt mit den Alliierten zur Kapitulation Deutschlands. Also Verhandlungen gibt es immer, weil man immer Themen hat, die verhandelt werden müssen, zum Beispiel die Entzerrung des Militärs und so weiter. Idealiter natürlich gibt es Verhandlungen, um den Krieg wirklich auch politisch zu beenden und nicht nur militärisch, aber eben die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass auch dieser Krieg irgendwann am Verhandlungstisch endet.
Ihre Studie spricht da von einem Reifemoment, den ein Konflikt erreicht haben muss, damit dann Friedensverhandlungen starten können. Was braucht es denn für diesen Reifemoment, beziehungsweise was fehlt im Krieg in der Ukraine noch?
Die wesentlichen Bedingungen für einen Reifemoment ist die militärische Situation. Wenn beide Parteien und natürlich all die, die die Parteien unterstützen, das Gefühl haben, dass ein Konflikt militärisch nicht gewonnen werden kann, das ist so der Hauptreifepunkt, von dem man oft sozusagen in der Literatur redet. Das andere ist, was sind die politischen Bedingungen der Unterstützung für den Ukraine-Krieg? Beispielsweise gibt es ja den Wahlkampf in den USA. Und die Republikanische Partei, vor allem Trump, haben gesagt, dass sie den Krieg nicht mehr unterstützen werden. Solche Entwicklungen können negative Wahrnehmungen kreieren, auf zum Beispiel der Seite der Ukraine. Weil was passiert denn, wenn die USA als der größte Unterstützer aussteigt? Was hat das für Konsequenzen auf die Unterstützungen in der EU und so weiter? So, es geht also vor allem hier um einerseits die Einschätzung der militärischen Situation und es geht um die Wahrnehmungen. Was fehlt im Moment in der Ukraine? Ich denke, es gibt, wenn man Militärexperten hört, doch eine Diskrepanz zwischen der öffentlichen Diskussion über, dass ein Sieg der Ukraine vielleicht möglich sein könnte und dem, was Militärexperten sagen. Also Militärexperten sagen klar, dass dieser Konflikt militärisch nicht gewonnen werden kann. Und das heißt, dass weitere hohe Verluste an Menschen, die sterben, an Zerstörung, die weitergeht, in Kauf genommen wird, weil man denkt, das kann ja vielleicht sich doch wenden. Das heißt also, dieses bessere Verständnis, dieser Krieg kann gegen eine Großmacht wie Russland, auch wie gern man das hätte, dass Russland besiegt würde, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. So diese Wahrnehmung, denke ich, da muss mehr daran gearbeitet, mehr diskutiert werden, dass es eben nicht möglich ist und dass man deshalb mehr darüber nachdenkt, was heißt das dann? Wie kann man dann Verhandlungen herstellen, die nicht zu Ungunsten der Ukraine ausfallen, so wie das früher war in den Minsk-Verhandlungen, die ja damals schon stattfanden, zur Beendigung des bewaffneten Konflikts in der Ostukraine, der 2014 begonnen hat?
Ja. Ihre Studie spricht davon, dass diese Vorbereitungen für Friedensverhandlungen ja auch schon während der Kampfhandlungen beginnen können. Wie kann das denn aussehen?
Das ist quasi Standard bei Verhandlungen. Es gibt selten Verhandlungen, die erst anfangen, wenn nicht mehr gekämpft wird. Wie sieht das aus, praktisch gesprochen, dass, jetzt reden wir mal vor allem von der Ukraine, dass von ukrainischer Seite und der Seite der Verbündeten der Ukraine, also Deutschland und die EU, Amerika und all die Staaten, mehr darüber nachgedacht wird, wie kann der Prozess aussehen? Reden wir von multilateralen Verhandlungen? Reden wir von bilateralen Verhandlungen? Was kommt auf den Verhandlungstisch? Es gibt Punkte, die immer auf Verhandlungstischen sind, zum Beispiel eben Waffenstillstand, statt militärische Entzerrung. Reden wird man wahrscheinlich auch über andere Themen. Wie geht man mit der Zerstörung um? Gibt es eventuell Reparationszahlungen? Was sind die Positionen der unterschiedlichen Seiten? Also man fängt einfach an, vorzubereiten, wenn es denn zur Verhandlung kommt, was muss auf den Tisch? Was muss vorbereitet sein? Welche Allianzen müssen geschmiedet werden, um die Ukraine auch zu unterstützen? In dem, was die Verhandlungen bringen werden. Und Verhandlungen sind ja nicht so, dass man einfach am Tisch sitzt und dann redet man mal, sondern in der Regel werden Verhandlungen eben, wenn noch gekämpft wird, im Hintergrund sehr diskret vorbereitet. Von anderen Staaten, die unterstützen in der Regel, wo man auslotet, was ist möglich, was sind die Positionen. Denn Verhandlungen haben auch sehr viel damit zu tun, wie kann man kein Gesicht verlieren. Und das hat ja sehr viel zu tun mit der öffentlichen Wahrnehmung. Wenn die öffentliche Wahrnehmung ist, dass man diesen Krieg gewinnen muss, sonst geht nichts weiter, dann wird man ja einen Gesichtsverlust haben, wenn man in Verhandlungen eintritt. Dasselbe gilt natürlich auch für die andere Seite, Russland und Putin. Es geht also um viele Ebenen. Es geht darum, wie ändert man das Narrativ vis-à-vis der Medien? Wie bereitet man Inhalte vor für die Verhandlungen? Also Sie sehen, es ist eine ganze Palette an Dingen. Und wenn man das nicht tut und dann doch plötzlich Verhandlungen kommen, geht man unvorbereitet in diese Verhandlungen. Wir nennen das realitätsbezogene Handeln. Das heißt, dass man sich mehr leiten lässt von dem, was wirklich die realen politischen und militärischen Bedingungen sind, als von dem, was man gerne hätte, also dem Wunschgedanken.
Sie haben Wladimir Putin angesprochen und den Gesichtsverlust. Das scheint ja doch mit das Wichtigste für den russischen Machthaber zu sein. Und das ist wahrscheinlich auch die Frage, die vielen im Kopf rumschwebt. Sind denn Friedensverhandlungen oder allein auch nur die Vorbereitung von Friedensverhandlungen mit dem aktuellen russischen Präsidenten überhaupt denkbar?
Auf jeden Fall, denn es gibt ja genug, sag ich mal, Diktatoren wie Putin auf der Welt, die auch verhandelt haben. Die Frage ist immer dieselbe. Man sagt immer, das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Am Ende ist es doch möglich. Was Putin genau denkt, das weiß wahrscheinlich keiner. Aber was es schon klar ist, wie Sie ganz richtig sagen, bei Autokratien, bei autoritären Regimen, klar geht es auch um Verlust der öffentlichen Meinung, des Gesichts und so weiter. Auf der anderen Seite, was wir sehen, es ist eigentlich viel einfacher für autokratische Herrscher, die Meinung zu ändern, als für demokratische. Warum ist es so? Weil alle Medien kontrolliert werden. Die Opposition, alles wird kontrolliert. Das heißt, wenn heute Putin beschließt, das Narrativ zu verändern, dann kann er das einfach tun und er wird wahrscheinlich irgendwelche Marketing-Experten haben, die ihm dabei helfen. Insofern, das ist die eine Seite. Also das schätze ich eher als einfacher ein. Die andere Seite dazu ist, wie weit kann man sozusagen Vereinbarungen dann auch trauen von Russland, weil in der Vergangenheit wurden ja auch Vereinbarungen wie Garantien gegenüber der Ukraine schon nicht eingehalten. Und ich denke, das wird die schwierige Frage sein. Ist also nicht so sehr, kann man mit Putin reden? Auf jeden Fall wird man das können. Kriegt der seine eigenen Public Relations hin? Ja, wird er. Aber wie weit kann man sozusagen dem trauen? Ich glaube, deswegen ist es eben so wichtig, dass es nicht nur Verhandlungen geben wird zwischen der Ukraine und Russland, sondern einfach auch Verhandlungen zwischen dem Westen und Russland, um hier Vertrauen zu schaffen. Vertrauen schaffen heißt nicht, dass sich alle mögen müssen, überhaupt nicht. Es heißt einfach, dass man pragmatisch überlegt, was ist nötig, um Frieden in Europa wiederherzustellen. Das ist oft sehr technisch wahrscheinlich. Welche Waffensysteme können in Polen stationiert werden? Welche können an der russischen Grenze? Ich nenne das jetzt einfach mal so. Es geht hier um pragmatische Herangehensweisen. Wie kann der Westen wieder mit einem Russland leben, das sicher nicht das Russland ist, was sich der Westen und wir alle uns wünschen?
Ihre Studie spricht davon, dass es sehr wichtig ist, die Zivilgesellschaft an Friedensverhandlungen zu beteiligen. In Russland gibt es ja quasi zwei Zivilgesellschaften, eine Kreml-treue und eine unterdrückte Opposition. Welche ist denn wichtiger oder wäre wichtiger für mögliche Friedensverhandlungen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also Sie haben da ganz recht. Also die kritische demokratische Opposition in Russland ist quasi vollkommen mundtot geschaltet. Alle Medien, die noch da waren zu Beginn des Krieges, die etwas kritischer waren, wurden abgestellt. Und viele der russischen Oppositionellen leben in den Nachbarstaaten, leben im Ausland oder leben im Westen. Hier hat also der Staat komplette Kontrolle übernommen. Die andere russische Zivilgesellschaft ist quasi sehr beeinflusst von den gleichgeschalteten Medien in Russland. Wer sollte dabei sein? Wenn wir ganz ehrlich sind und auch von sozusagen gerechten Verteilungen reden, wäre es natürlich gut, wenn alle beteiligt sind. Das heißt, aus westlicher Sicht ist es natürlich sehr schwierig, sich vorzustellen, dass quasi Russland treue Zivilgesellschaft beteiligt ist. Aber auf der anderen Seite, es ist vielleicht auch sogar eine Chance, wenn man diese Zivilgesellschaften wegen der Verhandlungen zusammenbringt, dass es hier Austausch gibt und langsame Veränderungsprozesse über diese Schiene. Das klingt etwas naiv, aber wichtig ist ja, dass sich auch die Parteien am Tisch wohlfühlen. Das heißt, wenn die Ukraine, deren Zivilgesellschaft ja zu 99,9% hinter der Regierung steht, wenn die beteiligt ist, ist es ja quasi auch nur fair, dass auf der anderen Seite auch welche sind, die hinter Putin stehen. Das ist ja sozusagen, liegt ja an der Natur der Sache. Es wäre wahrscheinlich schon Teil von Vorverhandlungen, ob überhaupt die demokratische Opposition von Russland teilnehmen kann und unter welchen Bedingungen. Weil wir können davon ausgehen, dass Putin das sicher nicht richtig und gut findet. Die Frage ist also, wie können diese Menschen beteiligt werden? Und Sie sehen daran schon, das kann nicht am Verhandlungstisch gelöst werden, wenn die Verhandlungen losgehen. Das sind Vorverhandlungen, die solche Dinge klären müssen.
Sie unterscheiden in Ihrer Studie zum Ukraine-Krieg zwei Konfliktdimensionen. Einmal ein heißer Krieg zwischen Russland und der Ukraine und ein kalter Konflikt zwischen Russland und der NATO. Welche Ebene, glauben Sie, ist schwieriger aufzulösen?
Ich glaube, dass die beiden Ebenen so eng verzahnt sind, dass es schwierig ist zu sagen, die eine oder die andere. Wenn Sie darauf bestehen, würde ich sagen, eigentlich sind beide gar nicht so schwierig zu lösen. Also die erste, weil wir wissen, worum es geht, aber die militärische Entzerrung, also Ukraine, Russland, zu sagen, wir wollen einen Waffenstillstand, ist sicher etwas, was irgendwann möglich ist und möglich wird, weil irgendwann alle Beteiligten einsehen werden, dass die Verluste einfach zu groß sind und die Zukunft des Landes für die Ukraine einfach so nicht weitergehen kann, auch mit dem Verlust der ganzen Infrastruktur. Es kann ja nicht ständig alles wieder neu aufgebaut werden und dann wird es wieder zerstört. Das heißt, hier einen Waffenstillstand erstmal zu finden und die Waffen zum Schweigen zu bringen, ohne dass es vielleicht eine politische Lösung gibt, glaube ich durchaus, dass das möglich ist. Wir sehen ja das am Beispiel Korea, der beiden Koreas, dass sowas ja sogar mittelfristig quasi, ich glaube, seit 30 Jahren jetzt aufrechterhalten wird. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, den Konflikt zwischen dem Westen und Russland, die ganzen Spannungen, die es gibt. Ich bezeichne das mal, und wir reden auch in der Studie davon, dass nach dem Ende des Ost-West-Konflikts wurden quasi die Systeme, die es vorher gab während des Kalten Kriegs, um die Sicherheitsdimension zu regeln, also zu verhindern, dass es offene, bewaffnete Konflikte gibt zwischen den beiden Blöcken, hatte man ja eingespielte Systeme. Man hatte regelmäßige Abrüstungsverhandlungen, in denen man all solche Dinge besprochen hat. Man war im Gespräch über Sicherheitsbedenken. Genau das wurde nach dem Ende des Kalten Krieges quasi eingestellt. Und weil man einfach erstmal mit Gorbatschow und so weiter der deutschen Einheit in einer Euphoriestimmung war, wo man dachte, das braucht es jetzt alles gar nicht mehr. Da ist jetzt auch ein neues Russland und mit dem ist man ja sowieso friedlich. Das hat sich dann unter Putin ja, wie wir wissen, nicht bewahrheitet. Das heißt, es ist einfach, wir nennen das die Rück- oder die Renegotiation im Englischen, also die Neuverhandlung dessen, was man wieder verhandeln muss, was man vorher geregelt hatte und akzeptiert, dass die Beziehungen schwierig sind, aber dass man eine neue Regelung finden muss. Das muss auf jeden Fall stattfinden, weil sonst ist die Ukraine weiterhin das leidtragende Land, das in der Mitte ist. Hier haben sich sozusagen die Dimensionen nach Osten verschoben. Früher war Deutschland der Staat in der Mitte, auch noch mit der Teilung. Und jetzt ist die Ukraine der Staat in der Mitte und bekommt sozusagen die nicht geregelten Probleme der beiden Blocksysteme ab. Das soll sich jetzt nicht wie Gleichmacherei anhören. Russland hat diesen Krieg ausgelöst. Russland ist der Angreifer in diesem Krieg. Das muss ganz klar gesagt werden und hat dabei auch Völkerrecht verletzt. Aber die Realität ist, es hilft uns nichts, weil sie haben es ja trotzdem gemacht. Und deswegen muss es trotzdem wieder geregelt werden.
Das Vis-à-vis-Gespräch mit Tanja Paffenholz, der Direktorin des Schweizer Thinktanks Inclusive Peace, der kürzlich eine Studie zu einem möglichen Ende des Ukraine-Krieges am Verhandlungstisch herausgebracht hat. Frau Paffenholz, was ist aus Ihrer Sicht die größte Hürde, um Konfliktparteien zu Friedensverhandlungen oder der Vorbereitung von Friedensverhandlungen zu bewegen?
Ich glaube, das Erste ist wirklich die öffentliche Meinung, ist ganz zentral. Wenn die öffentliche Meinung und auch in der politischen Öffentlichkeit nach wie vor sagt, wir müssen jetzt erstmal den Krieg beenden und dann sehen wir weiter, dann blockiert das Verhandlungen. Das ist das Erste. Denn die Erkenntnis, dass Verhandlungen immer anfangen, wenn gekämpft wird, denke ich, müsste sich weiter verbreiten und Menschen müssten das näher verstehen. Das Zweite ist, in diesem öffentlichen politischen Diskurs gibt es eine Polarisierung, die wir seit langem nicht mehr gesehen haben. Also, dass Verhandlungen als Verrat an der Ukraine angesehen wird und sozusagen teilweise als, oh, man ist solidarisch mit Russland, ist ja überhaupt nicht der Fall. Sondern Verhandlungen sind ein pragmatisches Instrument, um einem Land zu helfen, ein Desaster, in dem Fall einen Krieg, möglichst schnell zu einem Ende zu bringen, damit das Leid der Menschen aufhört. Das heißt, diese Dichotomie zwischen Verhandlung ist Verrat oder Verhandlung ist einfach eine normale Sache, die in Kriegen durchdacht werden muss. Das heißt ja auch nicht, dass morgen verhandelt wird, sondern das heißt, dass man heute darüber nachdenkt und das in den Diskurs mit aufnimmt und sagt, das ist eine Möglichkeit. Wir können da unterschiedlicher Meinung sein, aber es ist eine Möglichkeit. Das Zweite ist, dass die europäischen, ich würde sagen, Entscheidungsträger, das gilt für Deutschland ganz genauso, einen stärkeren realitätsbezogene Analyse haben. Und nicht einfach Wunschdenken, nämlich wir möchten gerne, dass Russland den Krieg verliert. Das wäre ja wirklich schön, wenn Russland ein demokratisches Land wird. Aber wir können das ja auch nicht erzwingen. Und einfach diese Realität wahrzunehmen und sich zu sagen, okay, wir müssen wahrscheinlich mit Russland leben. Wie tun wir das? Und welche Art von Konversation müssen wir dann mit diesem problematischen Russland trotzdem haben, weil wir sonst nicht weiterkommen? Ich glaube, das sind die Hauptpunkte, die wirklich dazwischen stehen, zwischen dem sich öffnen zu sagen, das ist überhaupt nichts Schlimmes oder Verrat, sondern das ist einfach eine pragmatische Herangehensweise und die kann auch neben einer militärischen Weise bestehen und einfach parallel gefahren werden.
Ihre Studie zeigt ja, wie viel wir inzwischen darüber wissen, wie man Kriege auch möglichst glimpflich wieder beendet, nämlich vor allem mit Verhandlungen. Ihre Studie kommt zu dem Ergebnis, dass fast 70% der Kriege seit 1800 am Verhandlungstisch letztlich beendet wurden. Macht es Sie da auch etwas wütend, dass die erste und ja oftmals auch einzige Antwort auf jeden neuen Konflikt immer wieder mehr Militär, mehr Waffen oder auch ein neues Sondervermögen für die Bundeswehr zu sein scheint?
Also wütend ist vielleicht der falsche Begriff. Es macht mich traurig. Es macht mich traurig, dass Deutschland zum Beispiel als Friedensmacht in Europa jetzt anstrebt, die größte Militärmacht Europas zu werden, weil es einfach gar nicht nötig ist, weil regionale und globale Sicherheit immer verhandelt wird. Immer, auf der ganzen Welt, überall wird das verhandelt. Und das ist natürlich unabhängig davon, dass vielleicht die Bundeswehr sich besser aufstellen muss und so weiter. Das ist ja eine nationale Geschichte. Aber dass Deutschland anstrebt, eine Militärmacht zu werden, wo Deutschland doch mit seiner Geschichte wirklich beispielhaft immer vorausgegangen ist und auch in anderen Ländern geholfen hat und immer noch das tut, Konflikte zu regeln und das Wissen, was auch hier durch die deutsche Wiedervereinigung und durch die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit erworben wurde, dieses Wissen weitergibt und jetzt sagt, nein, wir wollen die große Militärmacht werden. Das finde ich sehr, sehr traurig.
Die Begründung für diese Mehrausgaben, für die Aufrüstung ist ja, dass es leider immer wieder Menschen geben wird, die anderen etwas Schlechtes wollen und gegen die wir uns verteidigen müssen. Wie schwer fällt es Ihnen denn in Kriegszeiten wie diesen, die Überzeugung zu verteidigen, dass wir Menschen zu einem nachhaltig friedlichen Zusammenleben in der Lage sind?
Das fällt mir nicht schwer. Ich habe das auch schon getan damals, als der Bosnienkrieg da war. Und ich habe immer gesagt, es braucht eine nachhaltige Regelung. Und was wir gesehen haben, ist, dass der militärische Siegfrieden damals der NATO eben keine nachhaltige Lösung gebracht hat. 20 Jahre später ist das Land gespalten, mehr als es das während dem Krieg war damals. Und es geht politisch sozusagen ganz wenig voran in Bosnien, auch wenn die Waffen schweigen. Und das sehen wir in ganz vielen Ländern, dass wenn es zu einer Regelung kommt, es nicht nachhaltig ist. Und dass Systeme zusammenbrechen. Und wir sehen das ja auch global jetzt. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat gerade einen großen Report rausgegeben, die neue Agenda für den Frieden, wo er sagt, die UN ist nicht mehr so wichtig. Die UN kann nicht mehr Konflikte regeln. Und es werden einzelne Staatengruppen sein. Es sind ganz neue Konstellationen, die ausgehandelt werden müssen. Also wenn das schon von der Organisation kommt, die eigentlich für den Weltfrieden zuständig ist, zeigt es, dass wir hier wirklich neue Dimensionen haben. Wir haben ein neues geopolitisches Umfeld. Und dem muss man sich einfach stellen. Und zwar möglichst pragmatisch, rational, aber natürlich auch, ich sag jetzt mal, von den Einstellungen her, also was möchte Deutschland sein? Möchte Deutschland ein kriegsförderndes oder ein friedensförderndes Land sein? Was für mich unabhängig davon ist, ob die Bundeswehr besser aufgestellt wird. Man kann ja sein Militär, die Schweiz stellt sein Militär auch gut auf und hat trotzdem mit der Neutralität nicht vor, in den Krieg zu gehen. Das sind ja Parallelitäten, die sollte man nicht vermischen. Man kann eine Bundeswehr fitter machen und man kann auf der anderen Seite genauso gut eine Friedensmacht anstreben.
Frau Paffenholz, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte, vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.